An mich ist die Bitte herangetragen worden, wenn wir Predigten halten, dann wäre es besser, sind Predigten, die ein bisschen länger sind und wo man sich so richtig innerlich niederlassen kann. Also ihr wisst ja, dass ich sonst eher so ein Fastfood-Mensch bin, weil ich sage, ja, die Kinder und alle, für die ist es schwierig, wenn so ein langer Gottesdienst ist. Aber ich will mich gerne darauf einlassen und mit euch jetzt mal ganz gediegen in einem Restaurant sitzen. Und ihr wisst, wie das ist. Im Restaurant muss man erstmal aufs Essen warten. Aber das ist ja auch eine schöne Zeit, wenn man da sitzt. Da kann man so hören, was die anderen so erzählen. Man kann riechen, was die anderen essen. Und deshalb, wenn die Predigt jetzt mal eine halbe Stunde geht, genießt es einfach, ihr Lieben, und sagt, ja, das ist was, wenn mir Gedanken angeflogen kommen im Laufe dieser Zeit. Ich nehme die Gedanken auf. Gib sie ab an Gott oder geh mit ihnen um und sag, ja, das ist jetzt für mich. Also entspannt euch und guckt, wie es jetzt ist mit der Speise, die ihr braucht. Ja, und wenn jetzt die Kinder, und das ist jetzt für Veronika, wenn die Kinder doch dann zu unruhig werden sollten, also da habe ich hier vorne noch ein Spiel liegen, und einen Schlüssel von dem Gemeinderaum, dann kann Veronika, wenn du auch mit den Kindern rübergehen, aber nur im Notfall, ja, Emergency, also Notlösung sozusagen. Na, dann könnt ihr auch dann rübergehen. Ja, kommen wir zur Predigt. Sag mir, wo der Jubel ist, stand vorhin hier dran. Das ist das Thema des heutigen Gottesdienstes, der heutigen Predigt. Ich weiß nicht, wer noch von euch so von der Generation Folk ist. Sag mir, wo die Blumen sind. Kennt ihr das Lied noch von John Bass? Ja. Und wo ich so den Predigtext durchgeguckt habe von den jubelnden Menschen, als Jesus in Jerusalem eingezogen ist, habe ich mich gefragt, sag mir, wo der Jubel geblieben ist. Oder sag mir, wo die Liebe zu Jesus geblieben ist, die bei diesem Jubel vorkam. Falls jemand eine Bibel mit hat, kann er gerne den Predigtext mitlesen. Der steht nicht auf dem Blatt. Da stehen nur die Texte, die für die Predigt auch wichtig sind, damit man zu Hause vielleicht nochmal nachgehen kann. Johannes 12, also dieser Einzug nach Jerusalem, der heutige Text für den Palmsonntag, steht viermal in jedem Evangelium. Ich habe mich jetzt für die Johannes-Variante entschieden. Am folgenden Tag, Johannes 12, als die große Volksmenge, die zu dem Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie Palmzweige, Palmsonntag, und gingen hinaus ihm entgegen und schrien, Hosianna, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn und der König Israels. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, so wie im Alten Testament schon geschrieben steht und vorhergesagt wird. Fürchte dich nicht, Tochter Zion, mit Tochter Zion ist Jerusalem gemeint. Siehe, dein König kommt und sitzt auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht, jedoch als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass von ihm geschrieben war und sie ihm dieses getan hatten, den Esel geholt hatten. Es bezeugte nun die Volksmenge, die bei ihm war, dass er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt hatte. Darum ging ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie hörten, dass er dieses Zeichen gehört hatte. Ehre sei Gott. Soweit unser Predigtext für den heutigen Gottesdienst. Ja, bevor ich in den Text einsteige, noch ein kleines Erlebnis. Ich bin eigentlich Fan von Wellensittichen. Gibt es jemanden, der auch noch Fan von Wellensittichen ist? Ja, also, wisst ihr, Wellensittiche sind irgendwie so Beziehungstiere. Also wir hatten Wellensittiche und die kamen dann auf Frühstücksbrettchen und haben Krümel genommen und so. Das war ja noch ganz nett, aber den Vogel hat abgeschossen. Also ein Wellensittich, den wir mal hatten, der kam zu meinem Vater auf die Schulter, hat sich an seine Tasche reingemacht, hier staken die Zigaretten. Und er hat eine Zigarette nach der anderen angefasst mit seinem Schnabel, tschuck, hat die runterfallen lassen, hat immer so geguckt, wie die Zigarette da runterfällt. Also die haben so zur Familie gehört, das waren so Beziehungstiere, die waren irgendwie so treu. Meine Frau hat dann gesagt, es wäre schön, wir hätten auch mal Kanarienvogel zur Abwechslung, weil die so schön singen. Ja, dann hat sie bei einer Patientin, da haben sich die unkontrolliert vermehrt und da hat sie dann zwei Kanarienvögel mitgebracht. Jetzt haben wir also Kanarienvögel. Ah, die sind ganz anders. Die singen zwar schön, aber die singen dann, wenn sie wollen. Also die sind irgendwie so eigensinnig. Ja? Also schwierig, mit denen irgendwie eine Beziehung aufzubauen. Die machen im Grunde, was sie wollen. Ja? Aber ich kann sie trotzdem beeinflussen, indem ich zum Beispiel Vogelmiere, also Hühnerscher, mitbringe und ihnen gebe. Dann sind sie sofort da. Ja? Aber sonst ist das unkalkulierbar, wann die mal ihre Aufmerksamkeit einem widmen oder nicht. Ja? Also die sind eher so flatterhaft. Uns ist es gerade so, deswegen machen wir das. Ja? Und wenn es nicht mehr so ist, machen wir was anderes. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert, an die Menschen, die beim Einzug in Jerusalem so dabei waren, die Jesus da so zugejubelt haben. Da habe ich auch so eine gewisse Flatterhaftigkeit so wahrgenommen. Und dem möchte ich jetzt mit euch gern mal nachgehen. Und ich möchte euch jetzt mal bitten, versetzt euch jetzt bitte mal mit mir in eine Frau, die heißt Maria, weil es tatsächlich einige Marias gab im Umfeld von Jesus. Maria sitzt nach der Kreuzigung von Jesus ganz alleine auf einem Stein, denkt nach und betet. Und sie denkt nochmal über alles nach, was so geschehen war. Ihr Herz war total voll Freude, vor Anspannung, vor großer Verbundenheit, als Jesus endlich in Jerusalem einzog an diesem Palmsonntag. Was war das für ein Jesusmarsch in die Stadt? Alle sangen und begrüßten Jesus und alle wollten ihm nahe sein. Und eine Welle guter Hoffnung und des Gefühls, bei einem großen Ereignis dabei zu sein, erfüllte die Menge. Maria war ein Jesus-Freak. Sie war ein Jesus-Fan. Denn sie wusste, was sie an ihm hatte. Sie wusste, sie hat es erlebt. Jesus ist ein Mann mit göttlichen Kräften. Und Jesus ist Autorität gewesen, eine Lehrautorität, großer Mann. Und er hat aber trotzdem so viel menschliche Nähe gebracht, auch zu ihrer Sippe, zu den armen und normalen Leuten, dass sie gespürt hat, bei Jesus ist eine Liebe da. Wisst ihr, das ist ja auch so faszinierend. Es gibt Menschen, die sagen, das Christentum wäre eine Religion, die irgendwie frauenfeindlich wäre. Das ist überhaupt nicht der Fall. Sondern Jesus ist gerade einer gewesen, der sich auch so Frauen wie Maria mit ihren Problemen, mit dem, was sie aus dem Leben mitgebracht haben, im Herzen zugewandt haben. Und das hat natürlich die Maria auch gespürt. Und wir lesen dann im Laufe der Passionsgeschichte, ne, wo Jesus dann gekreuzigt wird, noch dreimal, nur dreimal von Leuten, die wie Maria so ein Herz für Jesus hatten und auch behalten haben. Nämlich, da gibt es die eine Situation, Matthäus 26, Vers 6, steht auch auf eurem Austeilblatt. Da kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll kostbarem Salböl zu Jesus und goss es über sein Haupt. Eine Frau, die gesagt hat, jetzt muss Jesus leiden. Und ich will jetzt, bevor er leidet, bevor er das Schwere durchmachen muss, möchte ich ihm nochmal was Gutes tun. Das war vielleicht Maria oder eine andere Frau. Jedenfalls wichtig ist, dass sie auch nach dem Jubeleinzug in Jerusalem dem schon leidenden Christus ja, beigestanden hat und ihm nahe war. Eine von denen, die durchgehalten hat. Dann lesen wir, als Jesus seinen Kreuzweg hatte mit dem Kreuz, Lukas 23, da hat der Simon von Kyrene ihm das geholfen, das Kreuz zu tragen. Und in dem Zusammenhang lesen wir, es folgte ihm eine große Menge des Volkes, darunter auch Frauen, die um ihn klagten und weinten. Es gab sie also, die treu geblieben sind, ja, die Jesus immer noch auf dem Herzen hatten. Und dann lesen wir auch unterm Kreuz, als Jesus gekreuzigt wurde, und seinen Geist in die Hände seines Vaters gelegt hatte, Lukas 23 auch nochmal, Vers 49. Alle seine Bekannten aber standen in einiger Entfernung, auch die Frauen, die ihm von Galiläa nachgefolgt waren. Das Wort stehen ist fast wie ein Teekesselchen hier. Die standen physisch dort, aber die Frauen waren auch Steherinnen. Die standen zu Jesus, trotzdem, dass die große, große Menge nicht mehr gejubelt hat. Das sind so die Situationen, wo die vom Einzug in Jerusalem nochmal durchleuchten, ja, und bei Jesus bleiben. Diese Leute um Maria eben, das waren echte Jesus-Liebhaber. Und sie ließen sich nicht abhalten, auch als zunehmend viele Leute so gegen Jesus eingestellt waren, bei ihm zu bleiben. Sie waren offenbar nicht nur Leute, die Lobpreis und Stimmung liebten, sondern beides fand aus ihrem Herzen heraus statt. Nämlich, dass sie im Jubel bei Jesus waren, aber auch in den schwierigen Situationen für Christus waren. Ihr Herz für Christus blieb bei ihnen und sie standen nah am Herzen Jesu und haben das auch deutlich gemacht. Umso mehr kommt nun unsere Maria ins Grübeln auf ihrem Stein, was dann eigentlich passiert war. Sie hat sich gedacht, das ist doch eigentlich wie ein falscher Film, der jetzt hier abgelaufen ist. Warum sind die, die am Anfang alle gejubelt haben, wo sind denn die alle? Was ist denn hier eigentlich passiert? Ja. Und wir können es auch mitlesen auf unserem Blatt, Markus 15, da lesen wir, dass für Maria auch unfassbar, dass die Volksmenge, die jubelnde Volksmenge, dann ein paar Tage später geschrien hat, kreuzige ihn. Zweimal, ja. Kreuzige ihn. Pilatus musste das dann machen, hat sich dem Volk, Druck des Volkes gebeugt. Maria denkt an eine weitere Situation, Matthäus 27. Jesus hängt am Kreuz, müsst ihr euch vorstellen, die Leute, die am Kreuz vorbeikamen, verhöhnten ihn und schüttelten den Kopf über ihn und haben ihn verspottet und haben gesagt, ach, wenn du Gottes Sohn bist, dann rette dich doch. Und steig selbst herab vom Kreuz. Maria schüttelt leise den Kopf und kann das nicht fassen, ja, dass sich die Meinung der Leute so verändert hat. Zuerst voll im Lobpreis und dann im Beziehungseis Jesus gegenüber. Und sie macht sich ihre Gedanken. Warum sind denn die nicht auch bei Jesus geblieben, der sie satt gemacht hat, der Kinder geheilt hat, der Knechte befreit hat von bösen Mächten? Sie kann es immer noch nicht so richtig glauben und stellt sich die Frage, ja, warum ist dieser Jubel von den Menschen weggegangen? Ja, warum haben die sich jetzt verändert? Und wenn wir die Passionsgeschichte mal lesen, da habe ich drei Antworten gefunden, was es gewesen sein kann. Ja, warum der Jubel verblasst ist für Jesus. Und zwar das Erste, und auch das steht auf unserem Blatt, es können einfach enttäuschte Erwartungen gewesen sein. Sie hatten eine andere Erwartung an das, was Jesus nach dem Einzug nach Jerusalem tut, als das, was Jesus getan hat. Und dieses Wort von den Palmenzweigen, den Johannes bringt, das kann für uns da die Spur legen, denn in einer Spätschrift des Alten Testaments, in sogenannten Apokryphen, das war ja für die Juden damals, waren die Apokryphen ja präsente Schriften, die gelesen haben. Und da stand im Makkabäerbuch, es zogen die Israeliten mit Lobgesang und Palmzweigen und mit Hymnen und Lobliedern in Jerusalem ein, denn ein gefährlicher Feind in Israel war vernichtet worden. Das heißt, ein politischer Sieg wurde gefeiert mit Palmzweigen und Lobpreis. Und da haben die Leute vielleicht gedacht, jetzt zieht Jesus hier ein. Das ist genauso wie damals bei den Makkabäern. Wow, das ist jetzt der Sieg über die Römer. Jetzt werden wir die Römer endlich los. Jetzt, wo Jesus mit denselben Siegeszeichen hier in Jerusalem einzieht, der politische Sieger. Ja, denkt Maria bei sich, es gibt Leute, deren Seele kommt nur dann ins Jubeln, wenn Jesus ihre Lebensverhältnisse verbessert. Und wenn er das nicht so macht, wie sie sich das vorgestellt haben, dann gerät der Jubel ganz schnell, da flattert er eben weg, wenn sie enttäuscht sind. Und Maria fragt sich, hatten die wirklich Jesus gesucht, als Jesus in Jerusalem einzog, oder nur sein Produkt, das, was er tun sollte, das, was er im Leben verändern sollte. Dann fragt sich Maria, war es vielleicht auch die Entzauberung einer berühmten Persönlichkeit? Wir lesen Matthäus 21, Vers 11. Die Volksmengen aber sagten, dieser Jesus, der Prophet, der von Nazareth in Galiläa, also der berühmte Mann, ja, der von allen gewertschätzt wird, ja, der Superstar sozusagen. Ja, denkt sich Maria, es gibt Leute, deren Seele kommt nur dann ins Jubeln, wenn sie Jesus als starke Persönlichkeit erleben. Sie brauchen einen Helden. Als Jesus aber immer schwächer wurde, dann hielten sie es nicht mehr aus bei ihm. Sie mochten seinen Glanz und seine Berühmtheit, ihn selbst aber offenbar nicht mehr so. Schade, denkt Maria. Und ein drittes. Als Maria nochmal überlegte, warum die Leute ihre Arbeit überhaupt zausen ließen, ja, und zu diesem Einzug kamen, sich freigenommen haben und das so ein Ereignis war, kam mir noch der Gedanke, ja, kurz bevor Jesus in Jerusalem eingezogen ist, ist ja ein mega großes Wunder passiert. Und das hat sich rumgesprochen und die Leute waren restlos begeistert davon. Und interessanterweise berichtet uns das Johannes in seiner Erzählung zweimal, dass da vorher dieses Wunder war. Ja, Johannes 12, Vers 9, die große Volksmenge aus den Juden erfuhr nun, dass er da war. Und sie kamen aber nicht um Jesu Willen allein, sondern damit sie auch den Lazarus sähen, den er aus den Toten auferweckt hat. Und dann heißt es nochmal im selben Kapitel, Vers 17, es bezeugte nun die Volksmenge, die bei ihm war, dass er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt hatte. Darum ging ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie hörten, dass er dieses Zeichen getan hatte. Merkt ihr was? Maria denkt bei sich, leider sind ja die Wunder ausgeblieben. Es gab dann dieses große Wunder der Rettung Jesu vor den Pharisäern, vor den Hohepriestern, vor den Römern nicht. Die Leute haben schon recht, sich selbst konnte er nicht retten. So sind die Leute. Erleben sie die Wunder nicht, dann spüren sie Gott nicht und dann sind sie weg. Und lassen sich dann, wie hier in unserem Fall ja eindeutig geschehen, von fiesen, eifersüchtigen Führern beeinflussen, ja, weil sie plötzlich in ihrer Enttäuschung standen. Und dabei hätte Jesus doch gerade diese Leute in seiner schweren Stunde so dringend gebraucht. Aber weil er nicht mehr der starke Wundertäter war, sind sie weg gewesen und konnten Jesus nicht unterstützen. Und Maria denkt, wenn die Leute richtig nachgedacht hätten, dann hätten sie gemerkt, was das für ein göttliches Wunder ist. Der große Gott wird schwach und hält durch bis zum Verbluten am Kreuz. Wenn man es mal ganz genau sieht, ist es doch eigentlich so, wenn das Wunder passiert wäre und Jesus wäre errettet worden vor dem Kreuz, das wäre eigentlich kein Wunder gewesen, weil es für Gott eigentlich kein Problem gewesen wäre. Das wäre folgerichtig, das wäre logisch gewesen. Das größere Wunder ist eigentlich, so denkt sich das Maria, dass mein Jesus dabei geblieben ist, dass er sich nicht hat wegbeamen lassen aus dieser Situation. Und Maria spürt jetzt den Schmerz Jesu auch, verlassen worden zu sein in dieser Situation. Und dass er auf diesem Weg nach Golgatha keinen Deut von diesem Jubel beim Einzug in Jerusalem mitnehmen konnte. Da haben die Leute gefehlt. Das wäre doch für Jesus so stärkend gewesen, wenn die da auch am Rand gestanden hätten und hätten ihm zugejubelt und ihn unterstützt. Maria denkt, es muss einfach furchtbar gewesen sein für Jesus. Wenn wir uns das jetzt nochmal ganz kurz angucken, diese drei Gründe, ja, warum die Menschen vom Jubel weggekommen sind, was wir hier zumindest rausfinden, bitte nochmal einblenden, die Folie Predigt. Der erste Wunsch war von den Leuten, ja, Jesus sollte doch diese Verhältnisse ändern. Wenn wir jetzt mal von Maria zu uns selbst kommen, möchte ich fragen, wo kommt es bei mir vor, dass mein Kontakt zu Jesus weniger wird, weil ich meine Bedürfnisse nicht erfüllt sehe? Kann das sein, dass manchmal unser Glauben ins Flattern kommt, weil die Wünsche, die wir an Jesus zu haben, was sich im Leben ändern sollte, verbessern sollte, weil die so nicht in Erfüllung gehen, wie wir uns das selber wünschen? Ihr kennt alle den Spruch von Dietrich Bonhoeffer, ne? Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen. So kann der Glaube manchmal ins Flattern kommen, wenn ich denke, Gott, warum bin ich immer benachteiligt? Warum verändern sich meine politischen Verhältnisse nicht in meinem Umfeld? Das Zweite ist, die Erwartung, Jesus sollte doch der große Prophet und der große Lehrer sein. Wisst ihr, es gibt wahrscheinlich in unserem allem Christenleben Situationen, wo der Glanz von Jesus nicht so spürbar ist und nicht so zu sehen ist. Ja, wo Jesus manchmal einfach auch für uns ein Stück im Nebel ist. Entsteht da manchmal in solchen Phasen auch eine Distanz zu Jesus? Wo auch gerade vielleicht wo ich in einer Umgebung bin, wo Leute sind, die nicht so für Jesus brennen und die nicht so Jesus-Liebhaber sind. Dass da so der Glaube erkaltet, dass ich Jesus nicht mehr als den wahrnehme, der ist in seiner Größe und seiner Fülle. Und wisst ihr, die Menge macht da viel aus. Wenn ich mich mit Menschen umgebe, die halt mit Jesus unterwegs sind, ist es ja einfach, Jesus zuzujubeln. Ja, das ist nicht so ganz schwierig. Ja, aber jetzt, wo wir die Fastentage hatten, wir haben ja bis heute Mittag sozusagen unsere Fastenzeit und dann vielleicht auch eine einsame Stunde hatten, da bin ich ganz alleine mit Jesus. Und wir sollten uns immer wieder die Frage stellen, ist Jesus auch mein großer Herr und Held, wenn ich ganz alleine mit ihm bin, wenn ich in der Einsamkeit bin, bin ich ihm dann auch ganz nahe oder geht mir es wie den Leuten, die damals eben gesagt haben, ja, in der Masse, da fühlen wir uns Jesus total nahe, wenn alle ihm zujubeln. Aber dann im Persönlichen, dann ist irgendwie für mich Jesus weg und dann bin ich nicht mehr so bei ihm. Wie sieht deine tägliche Verbindung aus, bei Jesus zu sein, wenn keine anderen Leute da sind? Die Leute, die so stabil standen, wie die Leute um Maria herum, ja, die zu Jesus gehalten haben, auch da, wo sein Heldentum verblasst ist, die sind mir so ein Vorbild, dass sie da bei Jesus geblieben sind, in aller Stille, in aller Trauer, in allen Tränen. Meine Frau hat mich noch darauf hingewiesen, bei dem Einzug in Jerusalem, das war tagsüber, ne? Vielleicht war da auch schönes Wetter, Halleluja, blauer Himmel. In den dunklen Situationen, Garten Gethsemane, wer war da bei Jesus? Die Jünger sind eingeschlafen. Als am Kreuz sich die Erde verdunkelte, als Jesus gestorben ist, ne? Wo waren da die Menschen? Also auch in den dunklen Phasen, ja, wo uns auch Gott manchmal verdunkelt ist, dass wir sagen, okay, auch da wollen wir bei Jesus bleiben. Und ich denke mal, dass es ganz wichtig ist, dass wir sagen, nee, ich bleibe bei Jesus, auch dann, wenn jetzt nicht gerade so eine Jubelsituation ist. Wisst ihr, es ist kein schönes Bild, ich sage es gleich vorher, aber wenn ich nachts eine Straßenlampe habe im Sommer, was fliegt da rum? Da fliegen die Insekten rum. So, dann geht die Straßenlampe aus, weil ein Auto kommt und der Dämmerungsschalter ausgeschaltet wird. Was machen die Insekten dann? Schwupp, sind sie bei einem anderen Licht. Ja, und das passiert auch schnell, dass man dann zu einem anderen Helden im Leben geht, zu einem woanders sein eigenes Leben festmacht. Die Massen sammeln sich meistens beim Licht und beim Glanz, muss man so sehen. Und sorry, jetzt kommt mal ein ganz kleiner persönlicher Ausflug in die Politik von meinem Herzen. Kürzlich war die Geschichte, dass in Potsdam Leute ausspioniert worden sind, die da im Hotel saßen. Und mich persönlich hat es ein ziemlich Mark und Bein erschüttert, weil mich das so an DDR erinnert hat. Dass du nicht mal mehr in einem Hotel sein kannst, ohne irgendwie deine Meinung sagen zu können, mal unabhängig von dem, was sie da gesagt haben. Und aufgrund dessen, dass dieser Bericht kam, da wurde dann von Politik und Journalisten wurden dann Vokabeln untergeschoben, wie Deportation, was gerichtlich inzwischen festgestellt, dort überhaupt nicht gesagt worden ist. Ja. Und das wurde riesengroß aufgebauscht. Und es sind tatsächlich in Deutschland Millionen Leute dann für Demokratie auf die Straße gegangen. Müsst ihr euch mal überlegen, weil ein paar Journalisten gesagt haben, die haben da irgendwas geredet in einem Hotel, die ja völlig unmaßgebliche Leute waren. Also es waren ja keine Politiker, die hätten Deutschland irgendwie ändern können. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie konnten das jetzt kommen, dass Millionen Leute in Deutschland auf die Straße gehen, nur weil jetzt diese Lampe angezündet wurde von dieser Korrektivrecherche, die ja noch dazu eine schwache Lampe ist. Und ich habe dann einen Forscher gehört im Radio, der sich damit beschäftigt hat. Und er hat gesagt, er vermutet, dass die Leute deswegen auf die Straße gegangen sind, weil dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit, das Gefühl, mit vielen Leuten zusammen zu sein und mal wieder für eine Sache einzutreten und zu protestieren, ja, dass dieses Gefühl sozusagen die Leute unter diese Laterne gelockt hat. Merkt ihr, dass eine Masse, ein Gefühl kann so viel ausrichten. Und ich denke, in dem Fall ist es eben in der Masse irgendwie schön gewesen. Da ging es nicht um einen Helden, wie in unserer Geschichte um Jesus, sondern um einen Anti-Helden, irgendeine böse Gesinnung oder sowas. Ja. Und das wurde im Grunde durch Medien geformt. Und so wurde bei Jesus durch die hohen Priester auch geformt. Ja? Bitte geht jetzt von der Lampe Jesus weg. Geht bitte zu der Lampe, Jesus ist ein Bösewicht. Ja? So, Jesus wurde zum Antihelden geformt durch Menschen, die andere beeinflusst haben. Also wir müssen immer dabei rechnen, wenn wir uns nach der Masse richten, dann ist die Masse auch immer durch irgendwas beeinflusst. Und wisst ihr, dass das alles noch viel schlimmer wird durch diese sogenannte künstliche Intelligenz? Habt ihr das gehört, dass das jetzt in Moskau ein Anschlag war? So, jetzt hat sich die Terrorgruppe IS zu dem Anschlag bekannt. Jetzt sagen die aber, ach, das ganzen Bekennervideos, die sind gar nicht echt. Das ist alles nur künstliche Intelligenz gemacht. Versteht ihr, wir wissen überhaupt am Ende gar nicht mehr, was die Wahrheit ist. Also wir kommen total ins Schwimmen. Und wisst ihr, da ist das so, so, so gut, dass wir Christen die Bibel haben. Dass wir sagen können, das wird immer schlimmer mit den Informationen, die wir bekommen, wo uns irgendwelche Lichter aufgestellt werden, um die wir fliegen sollen. Wir wollen uns nach der Bibel richten. Und ich glaube, da wird die Bibel für uns in Zukunft wieder eine ganz neue Bedeutung gewinnen. Weil wir sagen können, in der Bibel stehen die Richtlinien und Werte drin. Da ist keine künstliche Intelligenz, da ist göttliche Intelligenz drin. Und die wollen wir abzapfen, an der wollen wir uns festhalten. Ja? Noch ein letztes politisches Beispiel, ich kann nicht anders. Diese Woche hat leider der Bundesrat zugestimmt, dass es jetzt Cannabis-Freigabe gibt. Also ich sage leider, andere mögen das anders sehen. So meine persönliche Meinung. Jetzt ist es praktisch so, dass da viele Leute jubeln, ja, dass jetzt dieses Cannabis freigegeben worden ist. Und wir als Christen wissen aber, wir haben die Bibel. Und was steht in der Bibel drin? Da steht eindeutig drin, berauscht euch nicht. Ne? Brauchen wir gar nicht groß zu diskutieren. Also das ist die Bibelstelle, die steht halt da, wie ein Felsen. So. Gestern war ich mit der Charlotte in unserem Dorfcafé, gestern Nachmittag, und da werden immer politische Diskussionen geführt. Und die Frau am Nachbartisch, irgendwie Gäste aus Berlin oder irgendwoher, die haben dann gesagt, also wir sind auf das Gespräch gekommen mit dem Cannabis. Und da rutschte mir der Satz raus in der Gaststätte, wissen Sie, früher sind die Leute in Gottesdienste gegangen und haben da ihre Seele gefüllt. Und weil die Leute nicht mehr an die Gottesdienste gehen, brauchen sie jetzt Cannabis, um ihrer Seele was Gutes zu tun. Oh, Schweigen in der Gaststätte. Und das war den Wirtsleuten vielleicht auch nicht ganz unpeinlich, ich als Stammgast. sag sowas. Und plötzlich sagt die Frau, Sie haben recht. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Sie haben recht. Die Leute wissen nicht mehr, woran sie sich orientieren sollen, deswegen brauchen die jetzt Cannabis. Die war keine Christin, also keine Christin offenbar, ja. Und wisst ihr, da habe ich wieder mal gemerkt, dass die biblischen Wahrheiten, ja, dass die manchmal auch durchschlagen können. Und ich hoffe, dass die auch in nächster Zeit wieder mehr Durchschlagskraft haben und dass sich wieder mehr Menschen um dieses Licht des Evangeliums versammeln und nicht unter irgendwelche anderen Lichter. Lasst uns bei der Bibel bleiben, wichtiger denn je. Also, Jesus, das Dritte noch, soll doch göttliche Kraft beweisen und siegen. Und Jesus hat eben an der Stelle menschlich gesehen nicht gesiegt. Und wir müssen auch uns darauf einlassen, dass wir sagen, unser Leben besteht auch nicht nur aus Siegen. Ja, so wie Jesus uns das vorgelebt hat, er ist ans Kreuz gegangen und gegangen worden von seinem Vater im Himmel. Und es gehört eben auch dazu. Und ich will mich von meiner Beziehung zu Jesus nicht davon abbringen lassen, so wie viele andere, die ihn am Anfang zugejubelt haben, wenn eben mal keine Siege eintreten, sondern ich will geduldig warten, ja, bis Gott mir den nächsten Sieg im Leben schenkt. Und ich bin mir sicher, wenn wir beten, werden wir immer wieder Siege in unserem Christsein erleben. Aber wir lesen im Neuen Testament ganz oft von Geduld. Wartet drauf, wartet drauf. Nehmt nicht die Abkürzung, indem ihr sagt, nee, Jesus, ich jubel dir jetzt mal nicht mehr zu, weil ich noch keinen Sieg erlebt habe. Machen wir es nicht davon abhängig. Ja, also Maria hat das alles so durchlebt und Maria hat sich dann Gedanken gemacht, als sie auf ihrem Stein sitzt, kriege ich hoffentlich noch ein paar Anhänger zusammen, die mir ein paar Tücher geben und Salbe geben, damit ich Jesus einbalsamieren kann, damit ich nochmal zu seinem Grab gehen kann. So treu war die Maria, ja, die ist bei Jesus geblieben. So, wir aber heute wissen, dass Maria all diese Tücher und Salböl gar nicht brauchte. Warum? Weil es Ostern gibt, weil Jesus auferstanden ist. Und weil er auferstanden ist, ihr Lieben, dürfen wir alle in so einer Beziehung stehen zu Jesus, wie die Maria, die als Steherin durchgehalten hat und die bei dem Lobpreisen, bei dem Jubeln im Herzen geblieben ist und sich nicht abgewendet hat. Wir dürfen mit ihm reden und wir dürfen sagen, ja, Jesus, du bist es, mit dem ich jetzt zusammen durchs Leben gehen will, bei dem ich bleiben will, bei dem, was auch kommt. Und ich möchte dir treu sein und möchte meine Prioritäten in meinem Leben für dich setzen, Jesus. Und das wünsche ich uns, dass uns das gelingt und dass wir immer wieder sagen können, ja, jetzt fängt meine Seele an, ein bisschen zu zaudern, wird ein bisschen flatterhaft so von Jesus weg, aber dass wir sagen, das wische ich jetzt nicht einfach weg. Ich nehme den Gedanken auf, dass die Gefahr bei mir besteht. Ich kann auch zur Beichte gehen. Wir haben nächste Woche die Karwoche und kann Jesus solche Situationen hinbringen. Kann sagen, Jesus, es tut mir leid, dass ich aus den und den Gründen, ja, von dir nicht so mit meinem Herzen so nah bei dir geblieben bin, wie die Maria hier in unserem Text. Karwoche, das Wort Kar, das kommt ursprünglich vom Wort Klage. Das ist die Klagewoche jetzt. Und wir sollten nicht verlernen, ihr Lieben, auch mal zu klagen über das, was wir selber falsch gemacht haben. Über das, wo wir selber, wo unsere Seele auch manchmal in Strudel gerät. Und deshalb möchte ich euch Mut machen, jetzt in der Anbetungszeit. Haltet den Gedanken fest, wenn ihr gemerkt habt, ja, ich bin auch manchmal so ein bisschen, habe so Tendenzen manchmal, wie diese Jubler, die dann nicht mehr da waren. Bringt es jetzt in der Anbetungszeit in aller Stille vor Jesus. Das ist eine gute Möglichkeit. Ihr könnt auch hinter zu mir kommen. Ich stelle mich hinten hin und könnt mit mir beten, dass ich euch die Vergebung zuspreche. Ihr könnt mich anrufen nächste Woche, dass wir einen Termin machen. Oder ihr sucht euch einen anderen Christen. Oder am Karfreitag beim Abendmahl. Auch dort könnt ihr nächsten Freitag das vor Jesus hinbringen. Könnt sagen, Jesus, ich bringe dir das jetzt einfach hin, dass ich auch manchmal zu denen gehört habe oder gehöre oder dazu tendiere, nicht mehr so nah bei dir zu sein, wenn es nicht mehr so läuft. Wir haben die wunderbare Möglichkeit, dass wir das Jesus beichten können, weil wir wissen, wie das Ende aussieht. Nämlich, wir dürfen auf Vergebung hoffen. Deshalb dürfen wir auch mutig zur Beichte sein. Und jetzt wünsche ich uns, dass wir Jesus ganz eng begegnen im Lobpreis. Amen.